Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Ich finde das einen wunderbaren Titel. Dazu gehört ein schönes Buch samt einem guten Film, der vor wenigen Monaten im Kino anlief. Wann wird es endlich so, wie es nie war? Diese Frage beschreibt ein seltsam diffuses, sehnsuchtsvolles Empfinden, das wir möglicherweise alle kennen. In dem Buch erzählt der Schauspieler Joachim Meyerhoff von seiner Kindheit und Jugend als Sohn des Direktors einer großen Psychiatrie in Norddeutschland. Wird der junge Joachim in den 60er, 70er Jahren auf dem Gelände der Psychiatrie groß. Und die Bewohner und Bewohnerinnen mit ihren speziellen Eigenschaften, ihren Ticks und Gewohnheiten, sie gehören zu seinem Alltag, zum Teil zu seiner Familie. Humorig und mit viel Liebe wird all das erzählt. Ein bisschen wehmütig, ein bisschen nostalgisch auch. Mir hat das sehr gefallen. Vielleicht hat es ja auch mit dem Älterwerden zu tun. So ein Hang zur Verklärung der Vergangenheit begegnet mir auch hier immer wieder unter den Schwestern, wenn von früher erzählt wird. Doch im genauen Hinsehen, und das macht das Buch so deutlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dann war die Vergangenheit nicht annähernd so schön, so gut, so friedlich, wie wir sie von heute aus zurückerinnern. Aus heutiger Perspektive, mal ganz nüchtern betrachtet, war vieles sogar schräg und schwierig. Und genau mit diesem Phänomen spielen Titel und Inhalt dieses Buches. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Es geht um eine Sehnsucht, um ein Empfinden, das mir vorgaukelt, dass es doch schon einmal besser war. Dass diese Welt, dass unser Leben insgesamt viel besser sein könnte, entspannter, glücklicher, sorgloser, als ich es gerade jetzt empfinde. Doch vielleicht reicht diese sehnsuchtsvolle Suche in Wahrheit gar nicht zurück in die Vergangenheit, sondern vielmehr nach vorn in die Zukunft. Ach, könnte es doch einmal wieder friedlicher, freundlicher, leichter sein. Vielleicht so, wie Gott es sich gedacht haben mag, am Anfang, damals. Wann wird es endlich so, wie es nie war? Vor Corona, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, vor der Klimakrise, vor der Wirtschaftskrise. Wir merken, es sind lauter Fragen, die das Jetzt fliehen, die irgendwie einen Ausweg heraussuchen, entweder zurück in die Vergangenheit oder vor in die Zukunft. Wünsche, wie sie mir auf dem ersten Blick auch bei Timotheus zu begegnen scheinen. Ach, dass wir doch ein ruhiges und stilles Leben führen können. Dass alle Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hoffnungsvolle Wünsche. Bei Timotheus jedoch eingebettet in eine andere Perspektive. Denn wir bekommen eine Anleitung an die Hand. Eine Anleitung zum Beten. Hören wir noch einmal aus dem Timotheusbrief im 2. Kapitel aus der Zürcher Übersetzung. Insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für die Könige und alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen können, fromm und von allen geachtet. Es ist schön und gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Einer nämlich ist Gott. Einer auch ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das Zeugnis zur rechten Zeit. In diesen Zeilen begegnet uns vergleichsweise etwas Nüchternes, aber erfrischend Klares. Dieses wehmütige, nostalgische Ziehen zurück oder vor in die Zukunft fehlt. Stattdessen werden wir auf Gott und auf das Jetzt verwiesen, auf den Zustand, den wir ja gerade fliehen, versuchen. Und wir werden angeleitet zu beten. Wir bekommen das Gebet als Ausweg, als Fenster gewissermaßen zur Welt und zum Himmel. Wir müssen nicht länger Auswege in uns und aus uns selber heraussuchen, sei es rückwärts oder vorwärts gewandt, sondern wir können uns öffnen, weiten, ausstrecken und die Antwort jenseits unseres kleinen Ichs und unserer Ego-Struktur suchen. Da gibt es ein Fenster zur Welt oder ein Fenster, das Welt und Himmel miteinander verbindet. Zu diesem Fenster wird uns das Gebet als Bitte, Fürbitte und Dank für alle Menschen. Navid Kermani, der bekannte muslimische Schriftsteller, der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, erhält das Gebet für die große Stärke des christlichen Glaubens. Über das Christentum schreibt er in seinem Buch Ungläubiges Staunen über das Christentum. Die Liebe, die ich bei vielen Christen wahrnehme, geht über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte. Ihre Liebe macht keinen Unterschied. Ich finde es spannend, dass gerade unser Beten in der Außenperspektive so bewusst wahrgenommen wird. Betet für alle Menschen, heißt es schon bei Timotheus. Globalisierung des Glaubens von Anfang an. Das Wahrnehmen unserer Realität von Gott her. Alle gleich, alle geliebt. Nicht nur tägliches Brot für uns im satten Deutschland, sondern tägliches Brot für alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, alle sollen Hilfe finden und das an erster Stelle genannt. Und erst im zweiten Schritt heißt es bei Timotheus, wer Hilfe erlebt und erfährt, der wird Gottes Wahrheit erkennen. Und er führt aus, wie das gehen kann. Insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Fürbittend beten. Dazu kommt mir als erstes, was mir eine Schwester vor einiger Zeit erzählt hat. Sie hatte große Schwierigkeiten mit einer Mitschwester und fühlte sich von ihr angegriffen und verletzt. Und weil sie merkte, dass sie der anderen nicht mehr ohne Groll begegnen konnte und weil sie auch anfing, ihr auszuweichen, begann sie, für sie zu beten. Regelmäßig. Anfangs war es nicht leicht. Es gab Tage, da konnte sie nur bitten, Gott, segne du sie. Sie bat Jesus, die andere mit seinen Augen sehen zu dürfen und war überrascht, was sich ihr offenbarte. Immer mehr erlebte sie, dass sie sich vor Gott in die andere hineinversetzen konnte und dass Jesu Liebe sie beide umfloss. Und irgendwann nach Wochen stellte sie erstaunt fest, dass eine neue innere Verbindung zu anderen hin entstanden war. Wie wenn sie eine tiefe gemeinsame Erfahrung miteinander verbinden würde. Und interessanterweise begegnete ihr auch die Mitschwester plötzlich offener, freier. Anselm Grün erzählt in seinem Büchlein Gebet als Begegnung von Staritz Siluan. Für ihn bedeutet Beten nichts Unverbindliches, sondern es heißt immer sein Herzblut geben für die anderen, sich mit seiner ganzen Liebe und Hingabe in den anderen einfühlen, mit ihm leiden und sich gemeinsam vor Gott hinhalten. Und Anselm Grün führt aus, dass dabei dreierlei passiert. Dass ich wahrnehmen kann, wie sich in mir etwas entspannt und weitet. Dass ich aber auch wahrnehmen werde, wie es den anderen verändert und eine Wirkung hat. Und das Dritte, dass ich dabei erlebe, wie sich meine Beziehung zu Gott vertieft, zu dem ich all meine Gefühle zum anderen zu Ende fühlen und auf ihn hinlenken kann, um dann zu erfahren, dass Gottes Liebe all das in sich aufnimmt und sich da hinein verströmt. Danken. Danken sollen wir auch für alle Menschen. Nichts für selbstverständlich erachten. Aber auch danken für die schwierigen Mitschwestern, für die Vorgesetzten, mit denen es möglicherweise nicht immer leicht ist. Für die Kinder, die Next Generation, die ihren eigenen Kopf haben. Für die Gebrechlichen, die uns anempfohlen sind. Danken für Unvorhergesehenes, für die Geflüchteten, für all die, die uns Sorgen bereiten. Einleuchtend wäre doch eher, für sie zu bitten. Zu bitten, dass es anders wird, dass es leichter wird, mit ihnen auszukommen, dass unsere Probleme sich lösen lassen. Aber danken? Warum danken? Möglicherweise, weil sie Bewegung ins eigene Denken und Tun bringen, weil die eigenen Ideen und Vorstellungen plötzlich an eine Grenze kommen und nicht mehr aufgehen, weil wir herausgefordert werden, andere, unbekannte, neue, kreative Wege zu finden, Wege, die uns helfen, wieder ein gutes Miteinander zu finden. Für euch als Schwestern, hier umgeben von so vielen anderen Mitschwestern, ist das immer wieder sehr herausfordernd. Ich beschäftige mich gerade viel mit Gerald Hüther. Der bekannte Neurobiologe und Neurowissenschaftler sagt, die Aufgabe unseres Gehirns sei es, in inkohärenten, spannungsreichen Situationen immer wieder neu Kohärenz zu suchen, sprich Lösungen zu finden. Und diese Lösungen speichere das Gehirn dann ab. Dazu sei es da. Das sei die eigentliche Aufgabe unseres Hirns. Nicht um Wissen aufzunehmen oder anzuhäufen. Und irgendwie finde ich das tröstlich und ich finde, es hat was Entlastendes. Denn offensichtlich werden wir Zeit unseres Lebens immer wieder neu vor Aufgaben gestellt, die neue Lösungen brauchen. Beten sollen wir aber auch für die Obrigkeit, sagt Luther, eben haben wir gehört, für die Könige, ist auch ganz aktuell, und alle Amtsträger. Oft begegnen wir in den heutigen herausfordernden Zeiten, Krisenzeiten, der Satz, was bin ich froh, kein Politiker, keine Politikerin zu sein. Die Spannungen und Zerreißproben, denen sie ausgesetzt sind, sind immens und ihre Verantwortung ist riesig. Allein jetzt, in diesen Zeiten des Kriegs in Europa. Aber auch die Verantwortung, wie hier die Leitung der CCB, ist eine Challenge. Und es wirklich als Aufgabe zu begreifen, für alle Verantwortungsträger, Verantwortungsträgerinnen zu beten. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder daran erinnert zu werden, wahrzunehmen, was da stellvertretend an Aufgaben übernommen und getragen wird und was es ihnen an Kraft und an Lebenszeit abverlangt. Und zu bitten, dass der Heilige Geist sie leitet. Ich komme nochmal auf Staretz Siluan zurück. Für ihn war klar, dass die Welt, wie sie ist, nur bestehen kann, weil zu jeder Zeit auf dieser Welt gebetet wird. Im Letzten wissen wir nicht, wer die wirklichen Veränderungen im menschlichen Geist bewirkt. Wer etwa bei großen Umwälzungen in der Friedenspolitik wirklich die Mauern zwischen den Völkern und den Menschen niederreißt. Wo wir beten als Aufgabe, bitten als Herausforderung begreifen, können wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen, fromm und von allen geachtet, so Timotheus. Denn der Schlüssel liegt im Verbundensein in Gott. Der Schlüssel liegt in Jesus Christus, der uns vorgelebt und ermöglicht hat, wie wir neu in diese Verbundenheit hineinfinden können, so dass wir zu der Tiefe des eigenen Herzens wieder vorstoßen können, die Tiefe, in der wir mit allen anderen verbunden sind und uns verbunden wissen. Und dieser Schlüssel erst wird uns zum Fenster, das Welt und Himmel verbindet. Und hier an diesem Fenster können wir wieder klar sehen und uns auch einfügen in eine Ordnung, in eine Ordnung, in der alle dazugehören. Eine Ordnung, die alle in den Blick nimmt und für jede und jeden einen Platz bereithält. Beten hilft uns wieder den Herzschlag Gottes zu spüren, und uns von ihm genährt und geliebt zu erleben. Und das macht uns frei. Frei davon, Auswege aus dem Jetzt suchen zu müssen. Frei für den Platz, an den wir gestellt sind. Auch dankbar zu werden, nicht unfassbare Verantwortung tragen zu müssen, sondern frei, Gottes Liebe immer mehr im bunten Leben des Miteinanders zu entdecken. Und dann müssen wir uns nicht länger in irgendwelche Nischen verkrümeln und versuchen, aus uns selbst heraus Auswege zu finden. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Wir sind diesem Gefühl auf die Schliche gekommen. Es funktioniert nicht. Aus uns selber heraus finden wir die Erfüllung dieser Sehnsucht nicht. Wir können sie nicht machen. Wir brauchen eine Ausrichtung und die finden wir im Gebet. Deswegen zum Schluss noch eine Geschichte aus dem Leben von Friedrich von Bodelschwing, dem Gründer von Bethel bei Bielefeld, meiner Heimat. Von ihm wird erzählt, der chirurgische Chefarzt von Bethel teilte Bodelschwing in einem Fall mit, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus: Haben Sie schon gebetet für seine Rettung? Der Professor und sein Assistent lächelten diskret. Bodelschwing übersah das, er zog sich aber zum Gebet zurück. Wohl eine Stunde lang lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete. Danach ging er wieder in das Krankenzimmer jenes Patienten. Hier empfing ihn die pflegende Schwester. Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich besser. Nach einigen Wochen war der Kranke genesen. Und der Professor ging zu Bodelschwing und sagte: Ich werde nicht wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Wann wird es endlich so, wie es nie war? Betet, bittet. Amen.